dadurch dann optimieren können. Nur da konnten dann wirklich, ich glaube, nicht festhalten, 10 oder 11 Gabelstapler, anstatt mehr zu bestellen, konnte man das optimieren und 10, 11 Gabelstapler einsparen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Wir haben uns heute für euch überlegt, dass wir mal ein paar konkrete Use Cases zum Thema Indoor-Ortung mit Ultra-Wideband uns ganz genau anschauen. Und dafür haben wir natürlich einen tollen Gast eingeladen. Bei mir ist Samuel Kasipe. Er ist IIoT-Consultant bei Sevio Networks. Wir werden gleich erfahren, was das ist und was du da tust. Hallo, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wie immer an der Stelle kurz der Hinweis, auch die Folge gibt's wieder bei YouTube als Video zu sehen. Schaut da gerne mal vorbei, falls ihr unsere netten, freundlichen Gesichter sehen wollt. Samuel, stell dich einmal kurz vor, wer bist du und was macht Sevio Networks?
Gerne. Ich bin Samuel Kasipe, Consultant bei Sevio. Und meine Aufgabe ist es, gemeinsam mit unseren Kunden deren Logistik- und Prozessprobleme zu bewältigen und zu lösen. Mhm. Sevio ist ein Hersteller von Ultraweitband, ATLS, Hardware und Software. Mhm. Ist mit dem Headquarter in Tschechien, in Brno. Und wir produzieren ATLS, Ultraweitband, Hardware, Software, made in EU.
Alles klar. Das hören wir uns gleich alles noch ein bisschen genauer an. Da werden wir, glaube ich, auch innerhalb der Use Cases ein bisschen mehr erfahren. Wir schauen uns konkret heute 3 Use Cases an. Einmal das Vehicle Tracking, einmal das Asset Tracking und einmal Asset Tracking, Zungenbrecher, und einmal das People Tracking sozusagen.
Ja.
Und gucken da gleich näher rein. Bevor wir das aber machen, habe ich ja für meine Gäste immer eine kleine Frage, die eher so ein bisschen zum Kennenlernen dient. Wer bist du? Was bist du für ein Typ? Und ich habe mir für dich heute überlegt, wenn du nicht scheitern könntest mit einer Sache, die du einfach heute anfangen könntest, was würdest du wählen? Also wenn du wüsstest, es geht auf jeden Fall gut, was würdest du machen?
Porsche, YouTube-Podcast, wo ich durch die Welt fahre und ganz viel Reichweite und Erfolg damit habe, dass ich mit meinem Porsche durch die Welt fahre.
Aha, cool. Das heißt, es wäre dein Lebenstraum sozusagen.
Ja.
Hast du einen Porsche?
Noch nicht.
Noch nicht, aber das wäre dann für den Traum quasi das erste Goal.
Genau, ist in Arbeit.
Alles klar. Ah, ist in Arbeit. Sehr gut. Deswegen auch Sevio. Sehr schön. Perfekt. Bevor wir uns die Use Cases gleich ein bisschen genauer anschauen, die wir heute, wo wir heute genau reingucken wollen, wäre einmal nochmal spannend, diese zwei Begriffe nochmal auseinander zu sortieren. Wir haben schon RTLS oder RTLS gehört und UWB. Was ist es? Mhm. Und was muss man darüber wissen? Vielleicht ganz kurz, grobe
Gerne.
Zusammenfassung.
RTLS ist ein genereller Begriff. Das steht für Real-Time Location System. Mhm. Und ein RTLS ist im Endeffekt eine Lösung, mit der man Standortdaten von allem quasi orten und verarbeiten
überall
kann.
Überall, wo so ein Tag dran ist.
Genau, muss kann kein ich? Tag sein, aber
kommen das wir gleich dazu.
Kommen wir
okay,
noch,
aufregend.
Die ganze Spannung schon weg. Nein, geht erstmal darum, zu lokalisieren, wo etwas ist. Mhm. Und das ist das System dahinter. Ultraweitband ist eine Radiofrequenztechnik, die zum Beispiel bei RTLS zum Einsatz kommt, die sich dadurch auszeichnet, dass sie sehr, sehr präzise ist und eigentlich noch wichtiger, eine sehr, sehr hohe Zuverlässigkeit hat, was der gravierendste Unterschied zu allen anderen RTLS-Systemen ist. Da geht es dann wirklich, sagen wir mal, wenn man Geschäftsprozesse auf Standortdaten aufbauen möchte, dürfen keine Unregelmäßigkeiten drin sein. Das muss immer zu 100% zuverlässig sein. Das ist dann der größte Unterschied, warum Ultraweitband, sagen wir mal,
eine gute Idee ist,
besonders für industrielle Anwendungen im Bereich Produktion und Logistik. Sagen wir zum Beispiel immer, warum nimmt man Aluminium für Flugzeuge und nicht Stahl?
Ja. So. Okay.
Deswegen.
So eine Grundsatzentscheidung irgendwie auch.
Genau, also Aluminium wird aus einem gewissen Grund für Flugzeuge genommen. Mhm. Ultraweitband wird aus demselben Grund für industrielle Anwendungen genommen.
Weil es einfach das Beste ist in dem Fall.
Genau.
Oder für diesen Use Case.
Genau.
Okay. Cool. Sehr gut. Ich weiß nicht, gibt es zu UWB oder ich sag mal, warum ist UWB, also so kürzt man es ja ab, eine spannende Technologie an sich oder wo kommt die eigentlich her? Kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen?
Ultraweitband ist dahingehend spannend, weil die Technik kennt quasi keine Grenzen. Mhm. Wenn man nachher vom Skalieren spricht, kann man mit Ultraweitband jede Applikation mit einer Infrastruktur abdecken. Mhm. Man kann sich das ungefähr vorstellen wie Wi-Fi.
Ah, okay.
Wenn man sich die Geschichte von Wi-Fi anguckt, ist die Geschichte von Ultraweitband sehr ähnlich. Da kann ich gerne noch euch ein bisschen was zu erzählen.
Ich wollte gerade sagen, erzähl mal ein bisschen, wenn du gerade schon was mitgebracht hast. Wir haben zu Ultra-Wideband und RTLS schon mal Folgen gemacht, aber eher auf der technologischen Seite, wo das so herkommt, ist natürlich sehr spannend.
Ultra-Wideband hatte die ersten größeren kommerziellen Implementierungen in der Industrie ungefähr um 2007. Und das war, sagen wir mal, viel genutzt von OEMs wie Volkswagen, BMW, so also die ganzen großen Hersteller im Bereich Automotive, Aerospace. War aber nie massentauglich, ne, war immer anwendungsbezogen. Und das hat sich 2018 dann geändert, als Apple offiziell dann ab dem iPhone 11 Ultra-Wideband-Chips in ihre Handys verbaut hat. Sprich, heutzutage läuft eigentlich jeder mit einem Ultra-Wideband-Chip in der Hose rum. Und ab dem Moment, wo Apple quasi bekannt gegeben hat, mit Ultra-Wideband zu arbeiten, ist der gesamte Markt explodiert.
Ja.
Wenn man heute guckt, Apple, Samsung-Handys, Bosch, Atlas Copco, Siemens, Werkzeuge, Cisco Access Points zum Beispiel, alle Staplerhersteller haben Ultra-Wideband-Chips inzwischen in ihren Geräten verbaut. Und wir sind jetzt in 4 Jahren, sind wir von 0 Standards zu 4 Standards gekommen. Das sind jetzt 4 Ultra-Wideband-Standards.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com/Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
In den letzten 4 Jahren auch von paar Millionen Chips im Jahr zu jetzt Milliarden Chips jedes Jahr. Also in den letzten 4 Jahren haben sich die Anzahl der Ultra-Wideband-Chip-Hersteller vervierfacht. Und genau dieselbe Dynamik, die hatte Wi-Fi damals auch. Das hat bei Wi-Fi 16 Jahre gedauert. Und wir gehen quasi gerade in den gleichen Trend hin. Dass wir sehen, dass die Akzeptanz von Herstellern, aber auch von Konsumenten immer mehr zunimmt. Und es geht quasi jetzt darum, sich darauf vorzubereiten, diese Technik zu nutzen. So, die Daten einerseits zu bekommen über Ultra-Wideband, aber auch schon Prozesse und Logiken zu haben.
Neu zu denken auch vielleicht.
Genau, wenn dann wirklich, sagen wir mal, die neue Flotte bestellt wird, die neuen Werkzeuge in die Produktion kommen und die ja schon ausgestattet sind damit, gewinnt quasi der, der schon bereit ist, diese Daten auch zu verwenden und dann in seinen Prozessen zu verwenden. Und das ist dasselbe wie mit Wi-Fi vor 10, 12, 13 Jahren. Kann ich mich nicht dran erinnern, ich bin dafür einen Tick zu jung, aber das habe ich von einem ein oder anderen Kollegen gehört, ist man mit einem USB-Stick in die Produktion zum Kunden gegangen, weil sonst hatte man kein WLAN oder kein Internet. Heute alles. Ne? Selbst teilweise die Mikrowelle oder der Getränkeautomat in der Produktion hat eine WLAN-Verbindung. Das ist quasi selbstverständlich. Und da bewegen wir uns mit Ultra-Wideband gerade hin. Das ist so eigentlich das Wichtigste, was man dazu wissen muss, dass wir wirklich eine Dynamik haben, wo man in 5, 6 Jahren davon ausgeht, dass man quasi
die Möglichkeit hat. Standard ist einfach.
Genau, dass man die Möglichkeit hat, Ultra-Wideband-Daten, Standortdaten aufzunehmen und zu verarbeiten. Und das ist da, wo wir unsere Kunden hingehen, beraten.
Das ist jetzt quasi das, wo wir jetzt sagen, der Trend, dann dürft ihr gerne mitgehen, das lohnt sich auf jeden Fall.
Muss man nicht, dann hängt man halt hinten dran.
Sehr gut.
Das ist wie bei Wi-Fi.
Ja. Okay, also ein bisschen Clickbait haben wir jetzt gemacht.
Ja.
Sehr gut. Das klingt doch schon mal gut. Also auf jeden Fall hört sich das nach was an, wo ich gern dabei sein möchte, was ich nicht verpassen möchte. Deswegen schauen wir uns vielleicht mal diese 3 Use Cases, die wir heute angucken wollen, also Vehicle Tracking, Asset Tracking und People Tracking, ein bisschen genauer an. Und weil ich es jetzt so in der Reihenfolge genannt habe, fangen wir mal mit Vehicle Tracking an. Was ist das, was versteht man darunter und wofür ist es gut?
Generell, damit man weiß, wie es funktioniert, reden wir bei Ultra-Wideband immer davon, wir haben Anker. Die kann man sich vorstellen wie WLAN-Router und die hängen an der Decke. Die sind dafür da, um das Signal aufzunehmen. Das Signal kommt von einem Tag heute. Kann jede Form haben und der sendet das Signal aus. Sprich, der gibt das Signal an die Anker, hey, hier bin ich. Und dann auf der Basis von der Distanz kalkuliert dann ein System im Hintergrund die genaue Position dieses Tags.
Das glaube ich über Triangulation, wenn
genau,
ich es richtig weiß.
Genau, da gibt es aber verschiedene. Und das ist so die Basis, auf der quasi
alle Use Cases nachher funktionieren.
Genau, ein Stapler, ein Routenzug, ein AGV, Mitarbeiter, alles läuft quasi dann nachher über, sagen wir mal, die Ultraweitbandabdeckung, über die Anker und die Tags. Vehicle Tracking gibt's auch dann 1 Million verschiedene Anwendungsfälle. Sobald man die Abdeckung hat, sind die Anwendungsfälle, gibt kein Ende. Also das kann man unendlich weit spinnen, man kann unendlich viele Funktionen einfügen. Die Basis von Vehicle Tracking ist immer zu gucken, okay, was sind meine Routen? Werden die Routen eingehalten? Wie viel der gefahrenen Zeit und Strecke ist überhaupt produktive Zeit? Aber auch Sicherheitsanwendungen zum Beispiel, dass man zum Beispiel auf der Basis von, sagen wir mal, Geozonen dann Regeln festlegt. Hey, wenn ein Gabelstapler rückwärts rangiert und der ist nah an einem Mitarbeiter-Tag dran, stehen bleiben oder ganz, ganz langsam nur noch fahren. Also das sind so die Standardapplikationen.
Okay. Magst du ein Beispiel machen? Hast du irgendwas mitgebracht für uns? Ein konkretes Beispiel vielleicht aus einem, von einem Kunden oder so, den ihr mal begleitet habt beim Thema Vehicle Tracking?
Gerne. Und dieser Use Case, der bildet auch, sagen wir mal so, die Entwicklung von einem Ultraweitbandprojekt ganz gut ab, dass man mit einem Use Case startet, aber die Technik nachher wirklich voll ausreizt, wirklich nutzt. Das ist, sagen wir mal, ein Automotive-Hersteller. Der kam vor 7 Jahren, kam der auf uns zu. Hey, wir wollen Fahrzeuge tracken. Keiner möchte Fahrzeuge tracken, um Fahrzeuge zu tracken. Da ist immer ein Hintergrund hinter. Und da war der ursprüngliche Hintergrund eine 100.000 Quadratmeter große Logistikfläche, die direkt die von dort die gesamte Produktion quasi dann versorgt wird. Und über 100 Stapler, eine riesige Fläche und ab und zu Produktionsstopp, weil die Ware nicht da war.
Oder gesucht wurde noch.
Genau, man hat dann im Nachgang festgestellt, die Ware war immer da, nur die Fahrzeuge sind nicht rechtzeitig genug in der Produktion gewesen. Und somit war der Use Case, hey, woran liegt das? Wir haben genug Fahrzeuge, wir haben richtig viel Platz. Wie kann das sein, wenn die Ware da ist, dass wir unsere Produktion anhalten müssen? Und das war die erste, sagen wir mal, die erste Anforderung.
Der Pain Point sozusagen.
Genau. Und ja, wir haben die Halle dann ausgestattet und haben in der ersten Phase dann, ich sag mal, in Anführungszeichen, nur visualisiert. Heatmaps, Spaghetti-Diagramme, um zu verstehen, wie sind die Fahrverhalten überhaupt
in der Halle. Also erstmal quasi an jedes Fahrzeug ein Tag dran und dann einfach mal gucken, wo fahren die hin und das quasi tracken, verfolgen und verstehen.
Genau.
Okay.
Genau, dass man quasi selber einmal wirklich sieht, was passiert in der Halle wirklich, sagen wir mal, auch in der Nachtschicht zum Beispiel, weil da sind weniger Leute da.
Was ändert sich da?
Genau.
Wird da querfeld eingefahren?
Genau, genau.
Okay.
Und was man sehr, sehr schnell festgestellt hat, ist, dass diese Halle von 7 verschiedenen Abteilungen bewirtschaftet wird und keine dieser Abteilungen miteinander kommuniziert. Sprich, diese 100 Stapler von den 7 Abteilungen haben alle die gleichen beiden Routen genommen. Was dann regelmäßig zu sehr, sehr, sagen wir mal, großen Verstopfungen in diesen
Kollision
beiden.
Kollision im schlimmsten Fall.
Ja, ja, oder sagen wir mal, fast Kollision. Aber das, sagen wir mal, hat den, sagen wir mal, den gesamten Prozess so stark verlangsamt. Und da keine Kommunikation stattgefunden hat, ist das dann im Nachgang über die Daten, die erhoben worden sind, dann, sagen wir mal, rausgekommen. Und dementsprechend dann die Routen umgeplant. Das war so der erste Anwendungsfall, der relativ schnell auch umgesetzt werden kann. Man guckt sich das dann 1-2 Wochen an und dann sieht man jetzt schon sehr starke Trends, was da wirklich vorgeht. Dann hat man sich überlegt, super gute Technik, die hat das erfüllt, was sie versprochen hat. Da geht aber viel mehr.
Was kann man noch machen quasi?
Was kann man damit noch machen? Messen zum Beispiel.
Was denn?
Effizienz und Nicht-Effizienz. Zum Beispiel nur, weil ein Gabelstaplerfahrer 20%, 30% mehr Strecke jeden Tag fährt als ein anderer, heißt es ja nicht, dass der automatisch auch einen höheren Mehrwert hat. Sprich, mal angefangen zu messen, wie effizient jedes Fahrzeug ist. Weil natürlich die Leute immer kommen, hey, wir brauchen mehr Fahrzeuge, wir brauchen neue Fahrzeuge. Und Ultraweitband hat diesen Kunden in die Lage versetzt, faktisch auf der Basis von Echtzeitdaten, die passieren, zu evaluieren, brauchen wir das.
Mhm. Ist es wirklich nötig quasi, weil, wie du sagst, ja. Strecke ist nicht gleich Effizienz. Okay.
Mhm. Und dann hat man sehr schnell festgestellt, auch wieder über Geozonen, dass gewisse Stapler nur in gewissen Bereichen der Halle fahren. Mhm. Das ist deren produktive Zone. Mhm. Also ein Viertel der Halle ist produktive Zone. Mhm. Sobald ein Stapler außerhalb von dieser Zone ist, ist es keine produktive Fahrstrecke und keine produktive Zeit mehr. Mhm. Sprich, man hat dann schnell festgestellt, dass viele der, High-Performer, die viel Strecke hatten, dass nur 40% der gefahrenen Strecke innerhalb ihres produktiven Bereiches war. Mhm. Was doppelt blöd ist, weil erstens 60% nicht produktiv und auch noch die meiste Strecke aufs Fahrzeug gebracht. Und dadurch dann optimieren können. Mhm. Nur da konnten dann wirklich, ich glaube, nicht festhalten, 10 oder 11 Gabelstapler, anstatt mehr zu bestellen, konnte man das optimieren und 10, 11 Gabelstapler einsparen.
Mhm. Krass, quasi sogar nicht nur auf Null bleiben, sondern sogar eigentlich besser werden als vorher.
Ja, ja
krass.
Okay. Ja. Mhm. Und das alles mit faktischen Daten, ne? Weil, sag mal, oft werden Entscheidungen ja auch auf, sagen wir mal, auf der Basis von Vermutungen getroffen oder von Time Studies zum Beispiel, wo physisch geprüft wird, wo einer dann 8 Stunden lang mit der Stoppuhr steht oder die Fahrer verfolgt. Was natürlich menschlich ist, wenn man 8 Stunden lang beobachtet wird, performt man in der Regel ein bisschen besser, als wenn man nicht beobachtet wird. Ja. Und so wirklich sehr, sehr transparente Daten gewonnen. Ne? Mhm. Nicht nur von 3, 4 Leuten, sondern wirklich von allen Fahrzeugen, die da in der Produktion sind. Mhm. Wo steht der Kunde heute? Irgendwann war der Kunde an einem Punkt, dass er gesagt hat, hey, wir haben so viele Daten, die sind so wir sind so transparent, was unsere Fahrdaten angeht, was unsere Trends angeht. Warum haben wir Routen? Mhm. Warum müssen die Fahrer Routen, feste Routen haben, um Ware von A nach B zu bringen? Warum machen wir nicht ein Apple Maps in unserer Halle?
Ja.
Warum lernen wir neue Fahrer, was in der Logistik leider auch eine Tatsache ist, dass man da ein sehr, sehr schnell wechselndes Personal hat. Mhm. Warum lernen wir unsere Fahrer immer physisch in der Halle an? Wir haben viel mehr Unfälle dadurch, das ist gefährlich. Mhm. Und heute nutzen sie die Daten für genau das. Einerseits, um Mitarbeiter anzulernen, sprich, sie sind quasi vor einem PC, haben ein virtuelles Fahrzeug und fahren damit quasi.
Wie so ein Simulator,
Die fahren quasi wie in einem Simulator, aber im echten, in der echten
in
Umgebung.
In ihrer echten Halle quasi. Ach,
ist und geil. So ist dann, sagen wir mal, die Lernkurve, die ist quasi gerade, sobald sie dann ins physische Fahrzeug steigen nach einer Woche oder zwei Wochen. Aber, sagen wir mal, eine direkt viel höhere Produktivität und eine viel höhere Sicherheit. Mhm. Der zweite Punkt ist die Routenführung. Gibt keine Routen mehr. Mhm. Der Gabelstaplerfahrer kriegt auf seinem Display einen Auftrag rein, bestätigt den und das System berechnet auf der Basis aller Daten alle Fahrzeuge, Routenzüge, AGVs, Gabelstapler plus auch
alle, die quasi unterwegs sind
alle,
in der Halle.
Alle, die unterwegs sind, genau, plus deren Fahraufträge. Mhm. Also nicht nur, wo das gerade ist, sondern auch,
wo als nächstes hin
genau.
wird.
Cool. Ich sag mal, rechts vor links, autonome Fahrzeuge zum Beispiel. Der Gabelstaplerfahrer weiß, dass ein autonomes Fahrzeug eine Notbremse macht. Sprich, der nimmt dann auch mal die Vorfahrt und das kalkuliert das System alles mit ein.
Ach, Wahnsinn. Also sowohl auch die Menschlichkeit sozusagen.
Genau. Und das ist natürlich dann, sagen wir mal, 7 Jahre. Ne? Das ist nicht, dass ein Kunde sagt, hey, wir wollen Gabelstapler tracken und morgen hat er dann hier die Superlösung. Das ist ein Prozess, aber es sind quasi keine Grenzen gesetzt. Ne? Mit diesen Daten kann man quasi einen sehr, sehr hohen Grad an Digitalisierung erlangen in einer vergleichsweise kurzen Zeit. Und man ist gerüstet für die Zukunft, für alles, was jetzt zukünftig an Fahrzeugen, an Tools, was da jetzt nach und nach in die Hallen dazukommt.
Man hat eine gute Grundlage, um weiterzumachen.
Man weiß sogar schon, was man machen kann damit, weil es ist ja auch blöd, wenn man dann neue Sachen reinkriegt, man sie aufnehmen kann, aber man erstmal 2, 3 Jahre braucht, bis man überhaupt wirklich versteht, okay, wofür verwenden wir die Daten jetzt überhaupt?
Voll spannend, vielen Dank.
Gerne.
Kannst du noch einen Satz dazu sagen? Also ich es klingt jetzt, sag mal, Automobilhersteller ist meistens Firmen, die sehr groß sind, die viele, viele Möglichkeiten, sag mal, auf finanzieller und kapazitärer Seite haben. Wenn ich mir jetzt so einen Mittelständler vorstelle, was würdest du sagen, ab wie vielen Fahrzeugen oder Prozessen, Transporten lohnt sich denn so ein System für eine Firma? Vielleicht auch im mittelständischen Bereich?
Man muss sagen, das gucken wir uns immer im Einzelfall an. Mhm. Es kommt wirklich immer auf die Situation an, was bewegt der Stapler und wie betriebsrelevant ist der Stapler. Mhm. Wenn der eine Stapler 80% effizient sein muss, weil sonst der Betrieb nicht funktioniert, ist das ein sehr, sehr wichtiger Stapler. Wenn das ein Stapler ist, mit dem einmal am Tag ein LKW entladen wird, vielleicht nicht ganz so
vielleicht
wichtig.
Vielleicht nicht ganz das Ding.
Aber ich sag mal, so eine Hausnummer, wenn man eine Flotte ab 15, 20, dann
ja. Lohnt sich auf jeden Fall quasi. Da gibt's immer irgendwas zu optimieren, oder? Ja. Sehr cool. Spannend.
Plus, wenn man die Stapler trackt, können wir die anderen Use Cases gleich mittracken. Mhm. Das ist ja meistens, kann man von der Infrastruktur, wenn man sie einmal hat, in fast jeden Anwendungsfall dann, sagen wir mal, reibungslos.
Runterbrechen sozusagen.
Genau. Mhm. Genau. Das ist, wenn wir jetzt auch über andere Anwendungsfälle sprechen. Heute reden wir über Gabelstapler-Tracking. Die Infrastruktur, die Halle wird mit der Infrastruktur ausgestattet. Mhm. Man kann dann reibungslos Assets, Werkzeuge, Ware, Mitarbeiter, man kann das alles komplett reibungslos mit in die bestehende Infrastruktur aufnehmen, indem man Leute mit Text ausstattet. Mhm. Und dann über die Geozonen jegliche Funktionen hinzufügen, was immer man sich vorstellen kann. Mhm. Wenn Mitarbeiter und Gabelstapler in der Zone sind, geht irgendwo ein Tor auf. Das ist quasi nachher, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Okay. Wie sieht's denn so von den technischen Spezifikationen aus? Das ist schon gesagt, so die Anker und ich sag mal, die ganz grobe Infrastruktur ist erstmal für alle Use Cases nachher gleich. Gibt's noch irgendwas, was vielleicht für den Vehicle Tracking Use Case speziell ist? Also gibt's da Sondertags oder müssen die bestimmte Sicherheitsvorkehrungen erfüllen oder wie? Nein. Was gibt's da noch Besonderheiten?
Gibt eigentlich sehr, sehr wenig Besonderheiten. Und wie bei Sevio zum Beispiel, wir gucken immer, was braucht der Kunde. Und dementsprechend wird dann zum Beispiel ein Tag ausgewählt. Da gibt es Kunden, die sagen, hey, wir wollen keinen festen Anschluss an unsere Gabelstapler haben, keine feste Stromzufuhr. Mhm. Bei Leasingstapler dürfen wir nicht ran. Dann Magneten, also das ist quasi wirklich dann Use Case bezogen. Was braucht der Kunde?
Findet man einfach eine Lösung quasi.
Genau, also das sind aber auch Themen, da reden wir zum Beispiel ganz kurz immer nur drüber, weil wir sind wirklich darauf fokussiert, Business Outcome mit dem Kunden zu erzielen. Und das ist dann nachher.
Die Hardware ist dann nachher einfach nice. Also braucht man halt dafür, um es umzusetzen, aber ist dann das kleinere Problem wahrscheinlich, wenn erstmal der Prozess stimmt und der Outcome klar ist. Genau. Okay. Cool. Gibt's noch was zu dem ersten Use Case, das du gerne noch ergänzen möchtest? Ansonsten würde ich direkt zum nächsten. Dann würde ich, glaube ich, gerne mit Asset Tracking weitermachen. Mhm. Einmal vielleicht auch noch mal ganz grob abholen, was ist unter Assets zu verstehen, dass wir da vielleicht noch mal kurz drauf gucken, dass wir da alle ein gleiches Verständnis haben und dann gerne in den Use Case rein,
gerne,
den du mitgebracht hast.
Gerne. Das war am Anfang. Ich habe diverse Dokumente übersetzt in den letzten Monaten von Englisch auf Deutsch. Mhm. Und wenn man bei DeepL oder bei Google Übersetzer Asset eingibt, sind das Wertanlagen, Wertgüter.
Ja, genau.
Ist das kein gutes Wort, was man in der Beratung oder im Marketing verwendet. Mhm. Assets sind Waren, sind Tools zum Beispiel, und Anlagegüter, aber eigentlich Ware und Tools.
Also auch Werkzeuge oder sowas.
Genau, Werkzeuge, jegliche Form von Ware, Trolleys. Mhm.
Alles, was sich halt bewegt, was beweglich ist vielleicht in meiner.
Dann mit, wenn man Metallcontainer hat, die man in der Produktion zum Beispiel zum Bewegen von Rohware verwendet, das sind dann die Assets.
Mhm. Okay. Dann, wie gesagt, du hast einen Use Case mitgebracht. Ja. Was hast du da Spannendes für uns?
Genau, das ist auch wieder ein Automotive-Kunde. Wir arbeiten gerne mit denen zusammen.
Merkt man schon.
der Use Case ist auch wieder, sagen wir mal, ein sehr klassischer Use Case, wo wir von Papier zu Digitalisierung gegangen sind. Mhm. Auch da ein Kunde, der ein Pressshop bei sich in der Produktion hat, wo er Türen stanzt.
Ja.
Und mehrere sehr, sehr große Herausforderungen, die dadurch entstanden sind, dass die gesamte Planung auf Papier stattgefunden hat. Das war ein ganz klassisches Kanban-System mit den klassischen Herausforderungen, die ein Papier-Kanban-System in einem sehr, sehr großen, sehr, sehr dynamischen Umfeld was da so passieren kann. Mhm. Ich sag mal, sehr, sehr späte Datenübermittlung bis hin zu, die Karte geht einfach verloren.
Ja, wollte gerade sagen, Zettelverlust, nicht lesbar, wie auch immer.
Also die, sagen wir mal, klassischen Herausforderungen,
die Papier so mit sich bringt.
Ja. Und wir haben das bestehende Kanban-System durch ein E-Kanban-System ausgetauscht. Mhm. Sprich, wir haben an jeden Warenträger ein Tag gemacht, der getrackt wird. Sprich, die Warenträger bewegen sich nur innerhalb des Geländes des Kunden und gehen aus dem Pressshop in eine Pufferzone, in die Produktion und kommen dann wieder zurück. Mhm. Einer der großen Probleme war Pufferzone. Mhm. Riesengroß, weil keiner einen Überblick hatte. Mhm. Ne? Alles war auf Papier. Sprich, eine riesige Pufferzone und trotzdem ab und zu ein Produktionsstillstand.
Mhm. Weil keiner wusste, wo.
Ja, da hatte man dann bei dem einen Produkt einen Überbestand, bei dem anderen war dann überraschenderweise auf einmal nichts mehr da.
Ah. Mhm.
Sprich, wir haben geguckt, okay, wie schaffen wir es gemeinsam mit dem Kunden, einerseits diese Pufferzonen sehr stark runter zu reduzieren, mhm. andererseits aber auch den gesamten Prozess effizienter zu machen. Und das haben wir gemacht, indem wir die angesprochenen Warenträger, wo nachher die Türen drin hängen, die werden ab dem Moment, wo sie aus der Produktion kommen und quasi in den Träger reingehängt werden, ab da wird getrackt. Da wird dann die Produktionsorder mit dem Tag verknüpft. Sprich, wir können immer nachvollziehen, was genau hinter diesem Tag steckt, hinter diesem Standort. Wir wissen ganz genau, was für eine Tür und wie viele Türen. Dadurch natürlich eine sehr, sehr hohe Transparenz in die Pufferzone und in die Pufferlager. Mhm. Sprich, wir konnten da irrsinnig viel reduzieren. Und auch immer eine pünktliche Versorgung in die Produktion.
Gewährleisten, ja.
Ein zweiter sehr, sehr großer Vorteil, den man nicht, der kein ROI mit sich bringt, der dem Kunden aber sehr wichtig war, ist Sicherheit. Mit dem klassischen Kanban-Prinzip mit Papier musste der Staplerfahrer jedes Mal, wenn er einen neuen Ladungsträger aufgeladen hat, händisch das Papier abholen. Und das hat meistens in den, sagen wir mal, hoch High-Traffic-Areas stattgefunden. Sprich, der Staplerfahrer geht dann in den High-Traffic-Areas 2 bis 4 Mal pro Stunde aus seinem Gabelstapler, holt was ab, geht wieder rein. Und das konnten wir komplett minimieren.
Da sozusagen nicht einfach nur gesagt, ja, okay, Pufferzone, dass man einfach findet, was man sucht, sondern quasi wirklich überlegt, wie kann man das insgesamt verbessern. Nicht nur das Grundproblem des Nichtsfindens, sondern quasi alles drumherum auch mitgedacht direkt.
Genau.
Okay, genau. Spannend. Das heißt, bei denen ist jetzt alles ein bisschen sicherer?
Bei denen ist alles super optimiert jetzt und alles super sicher. Wir haben es geschafft, dass die Produktion läuft, dass es keine Produktionsausfälle mehr aufgrund von fehlender Ware gibt und dass wir einfach eine hohe Transparenz und Planungssicherheit dem Kunden gewährleisten können. Auf der Basis von Standortdaten, dem Management ermöglichen, Entscheidungen zu treffen, basierend auf echten Daten, sprich schnellerer Entscheidungsprozess und auch ein Entscheidungsprozess, der mit einer höheren, sagen wir mal, mit Überzeugung stattfinden kann, weil man die Daten faktisch sieht und die Sicherheit der Mitarbeiter erhöhen. So, das war bei dem Projekt, waren das so die Hauptpunkte.
Hauptziele und erreicht sozusagen.
Erreicht.
Perfekt. Dann würde ich sagen, wir switchen direkt noch zum letzten Use Case, auch in Anbetracht der Zeit, dass wir einfach den noch gut schaffen. Und zwar haben wir noch gesagt, das Thema People Tracking. Ich kriege immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl, wenn ich das Thema höre. Ich kenne das ja auch schon so von unseren Podcast-Folgen, die wir früher schon mal gemacht haben. Immer wieder dieses Thema, wenn es darum geht, nachher Menschen zu verfolgen, im Sinne von zu verstehen, wie die sich bewegen oder was sie tun. Oder man hat ja immer gleich so ein bisschen das Gefühl von Überwachung. Ich nenne jetzt mal das böse Wort. Ist es berechtigt oder würdest du sagen, es hat erstmal gar nichts damit zu tun, es geht um was ganz anderes?
Würde ich eher sagen, unberechtigt. Generell People Tracking ist gewöhnungsbedürftig, das Wort zu hören. Keiner möchte gerne überwacht werden. Prinzipiell kann man sagen, wenn man sich unsere Projekte anguckt, wo People Tracking stattfindet, wird man nirgendwo einen Namen finden, der einem Tag zugeordnet ist. keine Personalnummer, da sind keine Daten hinter. Das geht wirklich einfach nur, die Person im System zu haben, dass man quasi
dass man weiß, das ist ein Mensch,
genau,
der diese also,
genau.
Okay.
Und unser Fokus liegt da auf Sicherheit. Das können Systeme sein, die zum Beispiel Menschen vor Staplern schützen. Dass man zum Beispiel basierend auf auch wieder auf Regeln Regeln aufsetzt. Zum Beispiel, wenn ein Fußgänger, einem Staplerfahrer, wenn er eine gewisse Nähe herrscht, in Metern, sag mal ab 3-4 Metern, passiert irgendwas. Das kann sein, dass dann ein Lämpchen im Cockpit vom Gabelstapler aufleuchtet. Das kann sein, dass der Gabelstapler nur noch eine gewisse Geschwindigkeit fahren kann.
Akustisches Signal, genau, irgendwas, was dann eben gewünscht ist. Okay.
Sowas zum Beispiel. Dann Evakuierung zum Beispiel, auch ein großes Thema. In Bereichen, wo sehr, sehr viel passieren kann. Dass man einfach basierend auf den Geodaten der Mitarbeitern sehen kann, okay, sind in einem Alarmfall, Brandfall zum Beispiel, sind alle Mitarbeiter aus der Halle. Und falls nicht, kann man sehen, okay, wo ist noch jemand? Ne? Dass man einfach eine Bergung von einem Mitarbeiter in einem Gefahrenfall einfach schnellstmöglich und im Besten
gewährleisten kann, ja.
Dann Themen wie Zugänge. Es gibt ja gewisse Bereiche, wo man gewisse Qualifikation oder eine gewisse Ausrüstung, wo man gewisse Sachen mitbringen muss als Mitarbeiter, um in gewisse Bereiche reingehen zu dürfen. Und um zu gewährleisten, dass ein Mitarbeiter, der vielleicht nicht geeignet ist für einen gewissen Bereich, dem Zugang nicht zu gewähren. Einfach aus der Sicht des Mitarbeiters, ihn zu sichern.
Also wenn man zum Beispiel eine Schutzkleidung bräuchte für einen gewissen Bereich und die halt gerade nicht trägt oder sowas.
Genau, okay. Genau. Zum Beispiel oder Bereiche, wo extreme Umwelt oder Einflüsse von auf einen einwirken können. Ich sag mal, hoher Lärm, eine hohe Belastung mit Chemikalien zum Beispiel,
Hitze.
Dass man da wirklich einfach auf der Basis von Geodaten sicherstellen kann, okay, ein Mitarbeiter darf maximal 1 Stunde, 2 Stunden im gewissen Bereich sein und muss danach den Bereich verlassen für eine gewisse Zeit. Und dafür, das sind so die primären Anwendungsfälle, wenn wir von People-Tracking sprechen.
Okay.
Das passiert meistens in der Kombination mit dem Tracking der anderen Sachen dann auch, weil viele Sachen aufeinander basieren. Aber in der Regel geht's da um die Sicherheit. Eine Sache, die losgelöste Sicherheit ist, sind Zeitstudien zum Beispiel. Dass man zum Beispiel sagt, um wirklich valide Daten zu haben, dass man die Leute temporär mit Tags ausstattet, dann für 1 Woche, 2 Wochen. Aber auch da, dass die Projekte, die wir da hatten, das ist immer in enger Abstimmung mit den Mitarbeitern und das ist dann von den Mitarbeitern auch gewünscht, weil es so oft auch um Sachen geht, die dann ihren Arbeitsalltag besser machen.
Es geht eigentlich um Erkenntnisse und nicht um das Verfolgen der jeweiligen Person oder der Nachvollziehbarkeit, was hat der jetzt wann, zu welchem Zeitpunkt gemacht.
Quasi. Genau.
Okay.
Genau. Und das geht dann hin bis zu, sagen wir mal, sehr technischen Lösungen, die ich sehr spannend finde, wo man so auf den ersten Gedanken nicht so drauf kommt, ist zum Beispiel, wir haben einen Hersteller, der stellt Gläser her, Fenstergläser. Und da ist die Logik inzwischen so, auch auf der Basis von unseren Ultraweitband-Standortdaten, dass die AGVs, die quasi die Ware zum Montieren reinbringen, die koppeln sich an den zugehörigen Mitarbeiter und fahren dann quasi auf die richtige Arbeitshöhe, dass die Mitarbeiter sich nicht bei jedem Mal, wenn sie einen neuen Auftrag reinkriegen, sich bücken müssen und das Gerät manuell hochfahren. Sprich, das ist einfach auch eine
ergonomische Sache sozusagen.
Genau. Und auch da ist in der Kreativität nachher keine Grenzen gesetzt. Aber ja, der Hauptfokus beim People-Tracking ist Sicherheit und, sagen wir mal,
Nachvollziehbarkeit vielleicht.
Genau.
Okay, cool. Vielen Dank. Hast du noch irgendwas zu ergänzen zu den Use Cases, die wir jetzt besprochen haben? Irgendwas, was wir vergessen haben, was dir noch wichtig wäre?
Nein.
Nein? Dann vielen, vielen Dank für den tollen Einblick. Hat Spaß gemacht. Wir haben über Technologie und Geschichte ein bisschen gesprochen vom Thema Ultra-Wideband und RTLS-System. Da gibt's, wie gesagt, auch noch Podcast-Folgen von uns, falls euch das nochmal interessiert, da nochmal tiefer in die Technologien reinzuschauen. Nutzt es gerne. Ansonsten haben wir uns die 3 Use Cases angeguckt. Vehicle-Tracking, Asset-Tracking und gerade haben wir noch über das People-Tracking gesprochen. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. da. Ganz genau hier, so wie der junge Mann es hier gerade gemacht hat. Perfekt. Und falls ihr noch Fragen zum Thema habt, dann lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns eine Nachricht oder einen Kommentar. Wir geben es auch gerne weiter an den Samuel, dass ihr da nochmal Input bekommt, wenn es da was gibt. Ansonsten, wenn ihr noch Wünsche für neue Folgen habt, Themen habt, die euch interessieren, lasst uns das auch gerne wissen. Und ansonsten vielen Dank an dich nochmal und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.